Den heutigen Predigttext finden wir aus Lukas 2, die Verse 40 bis 52. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihn. Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vorgestern am Freitag war für unsere Tochtergemeinde in Bielefeld ein besonders schwerer, aber zugleich auch ein besonders gesegneter Tag. Wir haben die kleine 1,5-jährige Hanna Marie, die Ende November an den Folgen dieses schweren Autounfalls gestorben war. Wir haben sie beerdigt und in einem großen Gottesdienst mit etwa 500 Besuchern diesen Weg begleitet. Für diesen Gottesdienst hätte es keinen passenderen Ort geben können als die traditionsreiche Zionskirche in Bethel. Denn der Mann, der sie letztlich bauen ließ, hatte eine ähnliche Erfahrung hinter sich wie Hannas Eltern. Friedrich von Bodelschwingh, der Ältere. Etwa 3 Jahre bevor Bodelschwingh nach Bethel berufen wurde, haben er und seine Frau durch eine furchtbare Diphtheriewelle innerhalb von 2 Wochen ihre 4 kleinen Kinder verloren damals, im Januar 1869. Aber diese Heimsuchung hat Bodelschwingh nicht zerbrochen, hat ihn und seine Frau nicht an Gott verzweifeln lassen. Er hat darüber später einen Bericht geschrieben unter dem Titel »Von dem Leben und Sterben 4 seliger Kinder«. Was hat ihn durchgetragen und seine Frau? Bodelschwingh damals 38 Jahre alt, seine Frau 35. Es war die Gewissheit, wir werden unsere Kinder im Himmel wiedersehen. Und das war für den begabten Theologen keine schwärmerische Illusion, keine religiöse Selbstvertröstung, sondern es hatte seinen festen, realen Grund in einer einzigen Person, Jesus Christus. Bodelschwingh wusste, er hat den Weg zum Himmel freigemacht. Jesus hat die Macht des Todes real gebrochen. Und Jesus hat versprochen, Markus 10, Vers 14, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann heißt es 2 Verse später in Markus 10, Vers 16, und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und es gibt noch viele weitere Beweise in der Bibel, dass wenn Unmündige sterben, sie dann beim Herrn sind. Und in dieser Gewissheit war Bodelschwingh getröstet, konnte er weiterhin im Dienst des Herrn bleiben, zunächst dort in seiner Dorfpfarrstelle in Delwig und dann 3 Jahre später die Aufgabe in Bethel in Angriff nehmen. Und Gott schenkt es, dass aus diesem Dienst dann eine weltweit bekannte christliche Zufluchtsstätte wurde. Liebe Gemeinde, wenn es drauf ankommt, dann müssen wir Jesus kennen. Wenn es drauf ankommt, dann müssen wir die Stimme des guten Hirten aus allen anderen Stimmen, die noch auf uns eindringen, die von außen oder meinethalb auch von innen kommen, dann müssen wir die Stimme des guten Hirten heraushören können. Martin Luther hat genau das mal als das hervorstechende Merkmal der Christen beschrieben. In seinem berühmten Satz aus den schmalkaldischen Artikeln: Es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die heilige christliche Kirche sei. Nämlich, das sind die Schafe, die die Stimme ihres Hirten hören. Und die Stimme des guten Hirten, das ist nicht irgendeine mystische Eingebung, nicht eine undurchdringbare innere Erfahrung, nicht eine irgendwie durch Manipulation hervorgerufene Stimmung, sondern die Stimme des guten Hirten zu hören, das meint die realistische Vertrautheit mit Jesus, die gegründet ist auf sein Reden hier in der Bibel und die durch die Bibel bei Jesus gehalten wird und mit ihm im Gebetskontakt steht und ihm vertraut. Das heißt, die Stimme des guten Hirten hören. Und das heißt, von dieser Stimme des guten Hirten abhängig zu sein. Und gerade in dieser Abhängigkeit vom guten Hirten gewinnen Christen eine Freiheit, die es sonst nirgendwo gibt. Eine Freiheit selbst von solchen schlimmen Umständen. Weil wir wissen dürfen, Jesus behält immer den Überblick. Und er sorgt für seine Leute. Und liebe Gemeinde, deswegen wäre das jetzt ein wichtiges Ziel, ein lohnendes Vorhaben für das neu beginnende Jahr. Noch vor vielen anderen Vorhaben, die auch wichtig sein mögen. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen im Vertrauen zu ihm wachsen. Und das gilt, egal wie lange wir schon mit ihm leben. Einige leben bestimmt schon Jahrzehnte mit Jesus. Oder ob unsere Verbindung zu ihm noch ganz frisch ist, ob wir erst ganz neu im Glauben sind. Oder ob wir erst auf dem Wege dahin sind, in dieses Vertrauensverhältnis zu Jesus hineinzukommen. Wir brauchen es alle. Und das ist das Thema der Predigt auch heute Morgen. Jesus besser kennenlernen, eine Lebensaufgabe. Jesus besser kennenlernen, eine Lebensaufgabe. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Fortsetzung der Predigtreihe zum Markus-Evangelium, die Mitte Januar weitergehen wird. Dann starten wir wieder bei Markus 8, Vers 34. Aber auch heute schon wollen wir dieses Vorhaben umsetzen. Und dazu lasst uns noch einmal bei dem Geheimnis über Jesus anknüpfen, das uns in den zurückliegenden Weihnachtstagen so besonders bewegt hat. Johannes 1 haben wir am Weihnachtsfeiertag studiert. Den sogenannten Prolog des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und es wurde Mensch. Und wir hatten gesehen, das Kind, was dort in der Krippe liegt, ist wirklich Gott. Und der Gott, der dort zu uns kommt, wird wirklich Mensch und bleibt Gott. Und diese Wahrheit, die war schon für alle, die damals dabei waren, genauso fremd und genauso überwältigend wie für uns. Und sie haben damals ebenfalls Zeit gebraucht, um Jesus immer besser zu verstehen. Das begann doch schon bei der Hirtenbotschaft in Bethlehem. Erinnern Sie sich, wie war da die Reaktion, nachdem die Hirten ihre Botschaft ausgerichtet hatten? In Lukas 2 heißt es in Vers 18, und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Also die konnten das auch erstmal nicht einordnen. Was war ihnen denn gesagt worden? Was die Engel gepredigt hatten? Freude dem ganzen Volk, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Der Heiland geboren in der Stadt Davids, ein Kind in einer Krippe. Und was lesen wir von Maria? Lukas 2, Vers 19. Maria aber behielt alle diese Worte, nämlich der Hirten, alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie wollte auch mehr verstehen. Sie brauchte auch noch Zeit. Und jetzt eine spannende Beobachtung. Noch 12 Jahre später, und damit sind wir jetzt in unserem Predigtext heute Morgen. Noch 12 Jahre später hat Maria immer noch die gleiche Haltung und Erwartung. Vers 51 ist fast wortgleich mit Vers 19. Vers 19 steht, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und Vers 51 in unserem Predigtext am Ende, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie ist nicht abgestumpft. Sie hat sich nicht dran gewöhnt. Und in dem Fall sind es die Worte, die der 12-jährige Jesus gerade zu ihr gesagt hat. Sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und versuchte sie zu verstehen, Jesus besser kennenzulernen. Das ist unsere Aufgabe. Und für Maria muss dieser Verstehensprozess besonders schwierig gewesen sein. Denn niemand war als Mensch so stark mit Jesus verbunden wie diese junge Frau. Sie hat ihn 9 Monate lang wirklich in ihren Leib getragen. Sie hat ihn zur Welt gebracht. Sie hat ihn gestillt, ihn versorgt, ihn in mütterliche Liebe eingehüllt. Das war innigste Nähe und doch war zugleich auch eine letzte Distanz da, eine letzte Entfernung, die anderen Müttern nicht zugemutet wird. Sie hatte immerhin es mit Gottes Sohn zu tun. Und das bedeutete, auch Jesus würde nie bruchlos zu dieser Familie dazugehören. Er würde dazugehören, aber nie bruchlos. Nicht leicht für die Eltern. Josef war ja auch nur der Adoptivvater, weil Gott der wirkliche Vater war, wegen des Wunders der Jungfrauengeburt. Und für diese Situation, dass Gott seinen Sohn als wahren Menschen einer menschlichen Familie anvertraut, da gab es auch kein Modell, da gab es kein Vorbild, da gab es keine Erfahrungen, die andere schon mal vorher gemacht hatten, von denen man hätte lernen können. Niemand würde das auch nach Maria jemals als Mutter wieder so erleben. Und was für alle Eltern gilt, das war hier nochmal besonders ausgeprägt. Dieser Sohn war ihnen nur geliehen. Er war ihnen nur für eine Wegstrecke anvertraut. Das gilt allen Eltern mit allen Kindern so. Aber hier war es nochmal besonders offensichtlich. Und für die normale Maria wurde es immer dann besonders schwierig, wenn die göttliche Seite an Jesus aufleuchtete, weil dann nämlich das Ungewöhnliche an dieser Situation nicht mehr zu übersehen war. Diese Spannung Gott und Mensch zugleich. Ich denke, im Alltag hat Maria da wahrscheinlich nicht dauernd dran gedacht, wenn sie seine Hemden gebügelt hat. Da wird Jesus ganz normal in der Familie mitgelaufen sein. Nur mit dem Vorteil, dass er eben ein Kind ohne Sünde war. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also der war immer hilfsbereit, der war immer liebenswert, der war immer gehorsam, er war ohne Sünde. Unvorstellbar. Aber sonst ist Jesus als Kind offensichtlich ziemlich normal gewesen. Die Bibel ist da sehr zurückhaltend und sehr nüchtern. Und diese Nüchternheit der Bibel wird umso deutlicher, wenn man das mit den Legenden und den Märchen vergleicht, die dem kleinen Jesus so außerhalb der Bibel angedichtet und angehängt werden und die dann auch bezeichnenderweise im Koran ganz begierig aufgenommen wurden. Also es gibt da zum Beispiel die Kindheitserzählung des Thomas über Jesus. Der fünfjährige Jesus macht einen Lehmbrei und bildet daraus 12 Sperlinge und dann klatscht Jesus einmal in die Hand und befiehlt den Vögeln loszufliegen und sie machen das auch. Und in Sure 3, Vers 50 sagt eben der in Anführungsstrichen Jesus des Koran, der Isa: Ich will euch aus Ton die Gestalt eines Vogels formen, in ihn hauchen und er soll auf Allahs Gebot ein beschwingter Vogel werden. Das sind erfundene Geschichtchen. Oder dass durch Jesu Wort ein anderer Knabe, der ihn geärgert hatte, plötzlich verdorrt. In der Bibel findet sich davon nichts. Was haben wir in der Bibel? Wir haben in der Bibel die bekannten Geburtsgeschichten aus den ersten Wochen. In Lukas 1 und 2, Matthäus 1 und 2. Und dann setzt die Bibel wieder richtig an mit dem öffentlichen Auftreten des gut 30-Jährigen, wenn er predigt und seine Wunder tut. Und für die gesamte Zeit dazwischen gibt uns Gottes Offenbarung nur diesen einen Bericht, den wir heute Morgen vor uns haben. Für die gesamte Zeit dazwischen. Es sind die einzigen Worte, die von Jesus aus dieser Zeit überliefert sind. Mehr müssen wir über diese Zeit offensichtlich nicht wissen. Und sie werden eingefügt in eine Klammer, das sehen Sie richtig, in Vers 40 und in Vers 51. Und wir wollen mit dieser Klammer beginnen und von dort aus dann den Text nach innen hin erschließen. Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann die Klammer am Schluss. Und Jesus nahm zu, Vers 52, an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also, das ist hochinteressant. Jesus wächst auf. Jesus durchläuft dabei eine echte menschliche Entwicklung. Das gehört zu seinem Menschsein dazu. Der schwäbische Theologe Bengel hat gesagt, damit heiligt Jesus jede Altersstufe gewissermaßen. Und die Schwierigkeit, dies zu beschreiben, und ich denke, das können wir nachvollziehen, besteht nun darin, dass hier jemand, der moralisch vollkommen ist, zugleich eine wachstümliche Entwicklung durchläuft. Das ist ein Paradox, wie wir sagen, dass jemand, der Gott ist, zugleich als Mensch wächst. Und deswegen schreibt Lukas hier in Vers 52, er nahm zu an Gnade bei Gott. Und hier ist mit Gnade nicht die rettende Gnade gemeint, die uns vergibt. Denn Jesus brauchte keine Vergebung, weil er ohne Sünde ist, was die Bibel immer wieder betont. Sondern er nahm zu an Gnade bei Gott, heißt hier, er diente dem Vater immer mehr, er erfüllte alle Gebote, er widerstand allen Versuchungen. Er konnte mit Recht sagen, ich habe alle Gebote gehalten. und auf ihm ruhte das ganze ungebrochene Wohlgefallen des Vaters. Auch Hebräer 5 betont das ja in Vers 8. Da sagt uns Gottes Wort, Hebräer 5, Vers 8, Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Er lernte Gehorsam, muss man sich mal vorstellen. Gott lernt Gehorsam. Jesus war dem Vater immer gehorsam, in jeder einzelnen Situation gehorsam. Aber mit jeder neuen Herausforderung lernte er wieder einen neuen Schritt des Gehorsams, indem er ihn ging. Er praktizierte den Gehorsam, er erfuhr den Gehorsam. Er ging diesen Weg konsequent vom Anfang bis zum Ziel. Er nahm zu an Gnade bei Gott und bei den Menschen. Das heißt, er hatte zu Recht einen guten Ruf. Er wurde zu Recht von den fairen Zeitgenossen als vollkommen und außerordentlich anerkannt. Er konnte sogar zu seinen Gegnern sagen, könnt ihr mich einer einzigen Sünde überführen? Niemand von uns würde es wagen, das seinen Gegnern zu sagen. Denen würde bestimmt genug einfallen. Bei Jesus konnten sie es nicht. Das heißt nicht, er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Das heißt nicht, dass er in gleicher Weise bei allen beliebt war. Schon bei seinen eigenen Halbgeschwistern war er dann nicht mehr sehr beliebt, wie wir noch sehen werden. Er war vollkommen und er unterzog sich dennoch einem menschlichen Wachstumsprozess. Das ist ganz, ganz eigentümlich. Und der Theologe William Hendricks hat es so ausgedrückt. Er sagt, die Entwicklung dieses Kindes war deswegen vollkommen perfekt. In jeglicher Hinsicht. Physisch, intellektuell, moralisch, geistlich. Denn vom Beginn dieses Prozesses an bis zu seinem Ende wurde er in keiner Weise beeinträchtigt und beschmutzt durch eine Sünde. Weder durch eine geerbte noch durch eine erworbene. Zwischen dem Kind Jesus und seinem Vater bestand eine perfekte Harmonie und eine grenzenlose Liebe. So beschreibt es William Hendricks, diese Phase der Entwicklung. In Jesus ist Gott auf der Welt, ein Kind als Gott, Gott als Kind. Wie Terstegen gedichtet hat, ich erinnere nochmal daran, Gott wird ein Kind, hebet und träget die Sünd, alles anbetet und schweiget. Und wir versuchen, Jesus anzubeten und wir versuchen, das Schweigen zu betrachten und ihn dadurch zu ehren. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 7, er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt nicht, er hörte auf, Gott zu sein, sondern es heißt, er übte nicht alle seine göttlichen Überlegenheiten aus. Darüber haben wir am letzten Sonntag geredet. Und deswegen haben wir im Neuen Testament für beides Belege. Einmal, dass Jesus die Menschen total durchschaute, dass er Dinge vorhersagen konnte, dass er den Leuten jederzeit hinter die Stirn sah. Und zum anderen auch, dass er bewusst auf bestimmte Dinge verzichtete nach dem Willen des Vaters, beispielsweise zu wissen, wann die Zeit seiner Wiederkunft sein würde. Also wir haben diese gottmenschliche Verbindung und wir haben gehört, wie das Glaubensbekenntnis des Athanasianum diesen Befund dadurch ausdrückt, dass sie sagte, Jesus verzichtete nicht auf seine Gottheit, sondern Jesus nahm die Menschheit in seine Gottheit auf. Was ist das für ein Wunder? Und liebe Leute, wenn der echte Gott als echter Mensch auf der Erde lebt, dann muss das für uns kompliziert nachzuvollziehen sein. Das kann gar nicht anders sein. Und wenn der echte Gott es für richtig hält, uns darüber zu informieren und uns das zu offenbaren, dann ist es ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Verehrung, unserer Anbetung, das zu studieren. Stellen Sie sich vor, Ihre Freundin damals oder Ihr Verlobter hätten Ihnen ein Bild geschickt, richtig schön, extra vielleicht noch anfertigen lassen vom Fotografen, einen schönen Rahmen noch gesetzt. Und sie hätten das Bild aus dem Briefumschlag genommen, einmal drauf geguckt und es beiseite gelegt. Was wäre das gewesen? Lieblos. Was hätte das dokumentiert? Wenig Interesse. Und was wäre darin zum Ausdruck gekommen? Keine Hingabe. Aber sie werden es natürlich anders gemacht haben. Sie werden sich das Bild immer wieder vorgenommen haben. Sie werden es studiert haben. Sie werden versucht haben, es mit ihren Augen gewissermaßen aufzusaugen, es zu ergründen, es sich innerlich einzuprägen, aus Liebe, aus Verehrung, aus Hingabe. Und sollten wir es mit dem Bild unseres Herrn anders machen? Er hat uns das offenbart. Auch in diesen Versen. Jesu Menschsein geht so weit, dass er nicht als Einzelkind aufwächst. Das Neue Testament berichtet von weiteren Nachkommen, die Maria und Josef in ihrer Ehe geschenkt wurden. Das werden dann Jesu Halbschwester und Halbbrüder. Zum Beispiel Matthäus 12, Vers 46. Jesu Mutter und seine Brüder kommen nach Kapernaum, um nach Jesus zu sehen. Die römisch-katholische Kirche hat dann später die Lehre aufgestellt, dass Maria bis an das Ende ihres Lebens Jungfrau geblieben sei. Die reden dann von der Semper Virginitet Mariens, also der immer bestehenden Jungfräulichkeit, als hätten Maria und Josef ihre Ehe demnach niemals vollzogen Und dann sagt man ja, was ist mit diesen Halbschwestern und Halbbrüdern? Die werden dann kurzerhand zu Cousins und Cousinen erklärt. Aber dafür gibt uns die Bibel überhaupt keinen Anhalt. Die Bibel sagt deutlich, Jesus war der erste leibliche Sohn Marias, den sie wirklich noch als Jungfrau gebar. Matthäus 1, Vers 25, Josef erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und danach bekam sie mit Josef zusammen noch weitere gemeinsame Kinder. Und man nimmt an, dass Josef zu einem Zeitpunkt gestorben ist, als Maria noch nicht sehr alt war. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass die gemeinsamen Kinder gezeugt wurden in der Zeit nach der Geburt Jesu, also nicht allzu lange Zeit davon entfernt. Und wissen Sie, es war für die Eltern bestimmt nicht leicht, diese ganze Truppe immer zusammenzuhalten. Zumal die Halbbrüder Jesu, je älter sie wurden, offensichtlich eine zunehmend kritische Haltung Jesus gegenüber entwickelten. Naja, stellen Sie sich vor, in Ihrer Familie wäre ein sündloser Bruder gewesen. Die Eltern hätten vielleicht immer gesagt, ja, der macht das nicht. Und sie hätten immer diese Diskrepanz gemerkt. Hätten sie den gemocht? Wahrscheinlich nicht so sehr. Und in Johannes 7, Vers 5 heißt es ganz unverblümt, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das gehört zu. Sie glaubten nicht an ihn, Johannes 7, Vers 5. Nicht mal die eigene Familie. Mehr wissen wir über diese Familie nicht, bis auf unsere Verse. Und jetzt wird uns hier ein Fenster geöffnet in eine ganz bestimmte Situation. Nämlich als Jesus 12 ist. Seine Eltern, Vers 41, reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Also in diesem Alter werden die Jungs in Israel religionsmündig, Bar Mitzwa. Vom 12. 13. Lebensjahren waren männliche Juden den gesetzlichen Vorschriften unterworfen. Sie hießen dann Sohn des Gesetzes, Bar Mitzwa, unter das Gesetz getan. Das war noch mehr als Konfirmation Bar Mitzwa. Jetzt ist der jüdische Mann selbst verantwortlich und zuständig für die Einhaltung der Gebote. Und so wird Jesus als 12-Jähriger schon mal mitgenommen nach Jerusalem, kurz vorher oder kurz nach der Bar Mitzwa. Hinauf nach Jerusalem, weil Nazareth etwa 350 Meter über dem Meeresspiegel liegt und Jerusalem ca. 750 Meter. Also man geht geografisch hinauf nach Jerusalem. Ca. 120 Kilometer Entfernung, 3 bis 4 Tage Reise. Und wir sehen, Maria und Josef sind mit einer Reisegruppe unterwegs. Sie reisten jährlich dorthin. Sie haben ihre Verwandten mit dabei. Das geht aus diesem Bericht hervor. Das war sicherer, das bot besseren Schutz vor Überfällen. Vielleicht haben sie auch das unsichere Samarien umgangen und sind über Jericho angereist. Das erfahren wir nicht genau. Jedenfalls ist ein Teil der Verwandtschaft, also der ganzen Mischpoke, bei dieser Reisegruppe dabei. Und das Passafest dauert dann gewöhnlich 8 Tage. Also die Rahmenbedingungen können wir ziemlich gut rekonstruieren. Und überlegen Sie mal, wie stark muss das den Herrn Jesus beschäftigt haben? Vers 43, wie sie dort sind, wie diese Tage sie vollenden, wie sie die Opfer mitbekommen, wie Jesus all das sieht, was im Alten Testament vorgeschrieben ist. Er kannte ja das Wort seines Vaters schon zu weiten Teilen, die Opfer im Tempel. Wie muss ihn das bewegt haben? Und nach Ablauf dieser Festtage, Vers 43, machen sich Maria und Josef wieder auf den Rückweg. Und Jesus kann sich nicht vom Tempel und dem dortigen Geschehen losreißen. Das ist hochinteressant. Er bleibt da. Und Maria geht selbstverständlich davon aus, dass Jesus in der Reisegruppe dabei ist, bei seinen Gefährten. Was auch naheliegend gewesen wäre, ne? Vers 44, sie meinten, er wäre bei den Reisegefährten, aber so bei seinen Kumpels gleichen Alters. Das kann man gewissermaßen erwarten und voraussetzen. Und am Abend des ersten Heimreisetages merken die erschrockenen Eltern plötzlich, Jesus fehlt. Hey, wo ist der Kerl? Er fehlt. Sie haben gedacht, der ist immer zuverlässig, der ist immer verantwortungsbewusst, der wird schon mitgehen, um den müssen wir uns keine Sorgen machen, aber jetzt fehlt er plötzlich. Und sie bekommen einen ganz normalen elterlichen Schrecken und machen auf der Stelle kehrt, zurück nach Jerusalem, aber wie und wo sollen sie Jesus so plötzlich finden? Die ganze Stadt, Sie müssen sich das vorstellen, ist vollgestopft mit Besuchern zum Passa. 50.000 Einwohner, 100.000 Festpilger mindestens. Wie wollen sie da einen 12-Jährigen finden? Und schließlich nach 3 Tagen finden sie ihn. Es geschah nach 3 Tagen. Und wo finden sie ihn? Im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Also ein Tag Abreise, ein Tag Rückreise und ein Tag Suchen. 3 Tage. Ziemlich genau berichtet. Ein Tag Abreise, ein Tag Rückreise, ein Tag Suchen. Jetzt finden sie Jesus im Tempel und Jesus sitzt da, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Vers 47 beschreibt die Situation noch weiter. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und über seine Antworten. Also er hat zugehört, er hat die kompliziertesten Zusammenhänge verstanden offensichtlich und sie haben ihn offensichtlich auch gefragt und dann ihn reden lassen. Ja? Hier steht nicht, dass Jesus eine große Rede gehalten hat. Aber im Tempel gab es bestimmte Räume und Hallen, wo man sich zu Lehrgesprächen traf, mit den Rabbinen, mit den Schriftgelehrten. Und das waren meistens die Juden, die besonders auf den Messias warten. Und Jesus hört zu. Er stellt Fragen, er redet aber auch selber. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, auch über seine Antworten. Das war so eine typische Methode für den jüdischen Schulbetrieb. Und rein äußerlich betrachtet, zunächst mal war Jesus wie ein theologisch frühreifer, hochbegabter Jugendlicher, der also mit seinem Verständnis und mit seinem Eifer und mit seiner Einsicht die älteren Gesprächspartner in Erstaunen versetzte. Das war so der erste Eindruck. Mit seiner Auffassungsgabe, Wunderkinder hat es ja immer wieder gegeben. Denken wir etwa an herausragend begabte Musiker wie Wolfgang Amadeus Mozart und seine Schwester, so ein Wunderkind. Und Jesus war für viele wahrscheinlich auf den ersten Blick ein theologisches Wunderkind. Und die Zuhörer sind tief beeindruckt. Und als Bibelleser denken wir natürlich an die Verheißung über den Messias, aus Jesaja 11, Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Erkenntnis. Und mitten in diese Veranstaltung hinein platzen Maria und Josef. Die sind da nicht sehr diplomatisch vorgegangen, sondern sie platzen da rein, Vers 48. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Ne? Alle anderen hören ihm ehrfurchtsvoll zu und die Mutter kommt da rein und sagt: Hey Junge, was los? Wie konntest du das machen? Da ist sie ganz und gar Mutter. Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Jetzt kommt noch so der Vorwurf hinterher. Sie waren wie vor den Kopf geschlagen, steht da wörtlich. Weil sie sagten: Wie kann der Kerl hier sitzen und uns rutscht vor Angst das Herz in die Kniekehle gewissermaßen. Das war die Situation. Wir haben uns größte Sorgen gemacht. Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und jetzt schauen Sie, wie Jesus reagiert. Vers 49. Und er sprach zu ihnen: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Verstehen Sie, Jesu Reaktion macht ein echtes Erstaunen deutlich. Er antwortet, wie wir das später so oft bei ihm finden werden, mit einer Gegenfrage: Wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Der ist natürlich überall, aber dort im Tempel redet er in ganz besonderer Weise. Hier gehöre ich eigentlich hin. Hier gehöre ich hin. Nach Jerusalem und nicht nach Nazareth. Und Jesus sagt das überhaupt nicht aufbegehrend. Er sagt das überhaupt nicht widerstrebend. Er sagt das überhaupt nicht bösartig oder frech, sondern er sagt es ganz, ganz liebevoll und besonnen. Maria sagt: Dein Vater und ich haben dich gesucht, Vers 48. Und Jesus antwortet: Ich muss dort sein, wo mein Vater ist. Verstehen Sie? Jesus weiß, wer sein Vater ist. Josef ist nicht sein Vater. Auch wenn er ihn als seinen Adoptivvater geehrt hat und in sein Business eingetreten ist und sich völlig gehorsam verhalten hat. Und Maria wusste das ja auch. Und Maria und Josef sind mit dieser Situation, und das mag uns trösten, überfordert. Sie verstehen das einfach nicht. Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Immer noch. Haben wir dann später bei den Jüngern auch oft wieder, dass einfach sie überfordert sind, weil hier Himmel und Erde aufeinandertreffen. Und umso erstaunlicher, Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Also Jesus folgt seinen irdischen Eltern als ein ganz gehorsamer Junge. Jesus fügt sich in die menschliche Schöpfungsordnung, in die der Vater ihn reingeschickt hat. Er fügt sich in diese Ordnung, die er ja als Mitschöpfer selber mitkonzipiert hat. Er wusste, das vierte Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auch wenn deine Eltern Sünder sind. Oder Epheser 6 wird Paulus später schreiben: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das ist Recht, das ist Gottes Wille. Das ist die Schöpfungsordnung. Und Jesus macht das nicht widerstrebend. Jesus macht das nicht kopfschüttelnd, so nach dem Motto: Naja, dann muss ich es wohl machen. Sondern er ordnet sich dem ganz demütig unter. Und er geht nochmal für die nächsten circa 18 Jahre in die Provinz zurück. Das muss man sich mal klar machen, was das für ihn, den Sohn Gottes, bedeutet hatte, der den totalen Überblick über alles hatte, der immer bewusster auch seines Gottseins sich wurde. Und in diesem Moment blitzt wieder dieser Gegensatz auf. Jesus gehört eigentlich in Gottes Welt und er fügt sich doch noch bewusst und willentlich in das Irdische, obwohl er Gott bleibt, obwohl er eigentlich, könnte man sagen, nach Jerusalem gehört, kommt er wieder mit zurück nach Nazareth. Und Maria lernt von dieser Demut Jesu selber demütig zu sein. Vers 51, da heißt es, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und sie lernt und versucht zu verstehen und zu ergründen und sie begreift wahrscheinlich immer besser, was der alte Simeon gemeint hatte, 12 Jahre vorher, als er den Jesus segnete. Da hat er ihn ja so in die Arme genommen und hat zu Maria gesagt, auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Auch Maria, für dich wird das ein schmerzvoller Prozess sein. Und das erlebt sie in diesen Stunden ganz deutlich. Ja, wir können froh und glücklich sein, dass Gott in unsere Welt hineinkommt, dass Gott in unser Leben hineinkommt. Wir können froh und glücklich sein, aber ihr Lieben, das geschieht nicht bruchlos. Wenn wir wirklich mit ihm leben wollen, das geschieht nicht bruchlos. Dann müssen wir bestimmte Dinge allmählich verstehen, die uns von vornherein nicht klar waren. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann müssen wir bestimmte Bedingungen akzeptieren, die uns nicht gefallen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann zieht Jesus auch unser Leben in so einen Lernprozess hinein. Und Marias Missverstehen und Stolpern bietet für uns eine ganz heilsame Lektion, warum es so wichtig ist, Jesus immer besser kennenzulernen. Wir verstehen ihn nicht von jetzt auf gleich sofort zu 100%. Wundern Sie sich nicht, dass Sie ihn nicht gleich ganz verstehen. Und was Maria und Josef in dieser Situation erlebt haben, das kann in einem übertragenen Sinne bis heute passieren und passiert auch immer wieder. Und deswegen wollen wir hier im letzten Teil auf 2 Punkte besonders achten, die bis heute immer wieder passieren. Und die wir bei Maria und Josef in dieser Situation sehen. Das erste, man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Das ist das erste. Man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Maria war überzeugt, dass Jesus in ihrer familiären Reisegesellschaft mit an Bord war. Einen Tag lang haben sie fröhlich den Heimweg unter die Füße genommen. Er wird schon mit dabei sein, klar, bei den anderen Kindern. Es besteht nicht der geringste Grund zur Besorgnis, es ist alles in Ordnung, er ist schon dabei. Und in Wirklichkeit ist Jesus eben nicht dabei in dieser Reisegruppe. In Wirklichkeit entfernen Maria und Josef sich mit jedem Kilometer ihres Heimweges weiter von Jesus. Mit jedem weiteren Schritt Richtung Nazareth lassen sie Jesus einen Schritt mehr hinter sich in Jerusalem zurück. Und ihr Lieben, wie viele Zeitgenossen erleben das Gleiche in einem übertragenen Sinne? Sie sind sich Jesu Nähe sicher, sie sind sich Gottes Nähe sicher und trotzdem sind sie ohne ihn unterwegs. Sie würden nicht eine Minute daran zweifeln, Christen zu sein, zu Gott zu gehören. Aber in der Wirklichkeit ihres Lebens sind sie ohne ihn unterwegs. Sie gehören nicht zu ihm. Sie leben nicht wirklich in inniger Gemeinschaft mit Jesus. Ich erinnere an die 92-jährige Mexikanerin, von der wir neulich sprachen, die 92 Jahre lang und was weiß ich, vielleicht 85 Jahre davon gut volkskirchlich unterwegs war, allgemein religiös und plötzlich merkt, ich habe Jesus noch nie um Vergebung für meine Sünden gebeten. Ich habe noch gar nicht begriffen, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Ich habe noch gar nicht begriffen, warum er kam, um für meine Schuld am Kreuz zu sterben. Und sie bekehrt sich zu ihm mit 92 Jahren und wird endlich Christ. Und bis dahin war sie ohne ihn unterwegs und dachte, sie sei mit ihm unterwegs. Maria war ganz selbstverständlich davon ausgegangen, Jesus in der Reisegruppe zu haben. Und sie haben sich auf vermeintliche Selbstverständlichkeiten verlassen. Er wird schon dabei sein. Und sie haben nicht beachtet, was der Philosoph Karl Jaspers später so griffig formuliert hat, dass sich nämlich die größten Irrtümer in den sogenannten Selbstverständlichkeiten zu verbergen pflegen. Die größten Irrtümer, sagt Jaspers, pflegen sich in den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu verbergen. Wie kommt einer dazu, sich selbstverständlich Jesu Nähe sicher zu sein, obwohl er in Wirklichkeit ohne ihn unterwegs ist? Wie kann dieser Irrtum sich einstellen? Vielleicht, weil er mit Menschen aufgewachsen ist, die in Jesu Nähe leben? Und weil er dachte, ich bin in einer frommen Familie, also bin ich auch selber gläubig. Vielleicht, weil er irgendwann mal Mitglied in einer christlichen Gemeinde geworden ist. Er hat vielleicht ein Eintrittsformular unterschrieben, aber sich nicht zu Jesus bekehrt. Vielleicht denkt er, er sei dabei, weil er an bestimmten Veranstaltungen teilnimmt und das machen ja andere nicht und er macht es immerhin. Oder vielleicht meint er auch, weil er ein relativ ordentliches und moralisches Leben führt, das nicht ganz so schlimm ist wie das der anderen. Darum müsse er doch dabei sein und müsse er doch Jesus bei sich haben. Und so entwickelt man ein Gefühl der Sicherheit, des Friedens, aber es ist ein falsches Gefühl. Es ist eine Selbsttäuschung. Und die Bibel zeigt uns viele Beispiele dafür, dass sich so ein unzutreffendes Gefühl der Sicherheit ganz tief einschleifen kann. Denken Sie an Noahs Zeitgenossen, die fühlen sich total sicher und erlagen dann der Sintflut. Denken Sie daran, wie Israel den warnenden Propheten Gottes immer wieder die kalte Schulter gezeigt haben. Denken Sie an die Pharisäer, die sich einbildeten, sie seien ganz nah bei Gott und waren ihm doch ganz fern. Und Maria und Josef sind einen ganzen Tag lang fröhlich unterwegs und ihnen drängt sich nicht der leiseste Zweifel auf, dass Jesus nicht dabei sein könnte. Das ist das Bild. Und die entscheidende Frage ist, wie fliegt nun dieses Gefühl auf? Wie kann es zu einer heilsamen Entdeckung kommen, dass Jesus doch nicht mit an Bord ist? Wie kann ein Mensch herausfinden, dass sein Verhältnis zu Gott nicht annähernd so geklärt ist, wie er sich das eingebildet hatte? Das wird hier im Text nicht berichtet, wie sie es entdecken. Es wird nur berichtet, dass sie es entdecken, dass Jesus fehlt. Und das ist übertragen die Situation des religiösen Menschen, der plötzlich merkt, ich habe keinen Boden unter den Füßen. Des religiösen Menschen, der plötzlich merkt, mein ganzer Glaube steht auf schwankenden Füßen. Und er kommt in eine Notsituation, weiß, wenn ich jetzt sterbe, ich habe keine Gewissheit, dass ich bei Jesus bin. Und er hört zum ersten Mal vielleicht das Evangelium so richtig bewusst und ihm wird plötzlich deutlich, Gott war mir immer wichtig, aber ich habe nie begriffen, warum ich Jesus brauche, der am Kreuz für meine Schuld starb. Ich habe nie begriffen, dass das für mich entscheidend ist. Ich dachte immer, so ein allgemeiner Gottesglaube würde schon ausreichen, um in den Himmel zu kommen. Und als Maria und Josef merken, dass Jesus fehlt, tun sie das einzig Richtige. Sie suchen ihn sofort. Sie brechen von einer Minute zur anderen auf. Sie brechen ihre Heimreise ab. Sie machen auf der Stelle kehrt und suchen ihn, bis sie ihn gefunden haben. Und das ist so vorbildlich. Mach's genauso. Bis dahin waren sie irgendwie davon ausgegangen, ja, Jesus würde sich nach ihnen richten. Er wird sich schon nach ihnen richten. Und jetzt merken sie plötzlich, es ist genau umgekehrt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Jesus sich schon irgendwie nach uns richten wird, sondern wir müssen uns nach Jesus richten, liebe Leute. Er gibt uns die Richtung vor. Er bestimmt die Bedingungen. Er ist der Herr und nicht du und nicht ich. Und so hasten sie zurück nach Jerusalem, finden ihn schließlich im Tempel. Und als sie ihn dann gefunden haben, und das ist das Letzte, da müssen Maria und Josef eine zweite schmerzhafte Erfahrung machen. Und auch diese zweite Erfahrung passiert bis heute immer wieder. Wir haben gesehen, erstens, man kann sich Jesu Nähe sicher sein und ist trotzdem ohne ihn unterwegs. Und jetzt das Zweite, man kann Jesus kennen, in Anführungsstrichen. Man kann Jesus kennen, in Anführungsstrichen, und ihn trotzdem nicht wirklich verstanden haben. Das ist das Zweite, man kann Jesus kennen, und ihn trotzdem nicht wirklich verstanden zu haben. Vielleicht kennst du ihn oberflächlich, aber du hast ihn nicht wirklich verstanden. Also wenn einer Jesus wirklich gut kannte, dann war das Maria. Niemand war näher dran als sie von Anfang an, von der ersten Sekunde an. Niemand wusste sicherer als sie, dass dieser Sohn das Ergebnis eines Wunders war. Niemand wusste mit größerer Sicherheit als Maria, dass das eine Jungfrauengeburt gewesen war. Und natürlich hat sie da im Alltag nicht immer dran gedacht. Aber sie wusste es. Sie wusste, dass er der Nachkomme des Königs Davids ist. Und doch ist selbst Maria, und das mag uns trösten, zu diesem Zeitpunkt dieser tiefe Gegensatz noch nicht bewusst, der letztlich zwischen ihr und ihrer übrigen Familie auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite besteht. Ist ihr nicht bewusst, das merkt man richtig an dieser Reaktion. Und die römisch-katholische Kirche hat bis heute diese Sicht, die Maria in dieser Szene hat. Ja, in der römisch-katholischen Mariologie steht Maria Seite an Seite mit Jesus. In der Bibel steht Jesus Seite an Seite, steht Maria Seite an Seite mit uns als Sünderin. In der katholischen Mariologie stehen Maria und Jesus uns gegenüber. Denken Sie an diese großen Mariendarstellungen mit dem kleinen Jesulein auf dem Arm. Und dann stehen sie da am Eingang der Kathedralen und heißen uns willkommen und sagen, du kannst Zuflucht nehmen. Komm zu Maria und komm zu Jesus. In der Bibel stehen wir gemeinsam mit Maria Jesus gegenüber. Verstehen Sie, das ist ein Riesenunterschied. Und das muss Jesus ihr hier schon liebevoll, aber deutlich in dieser Situation bewusst machen. Diesen Graben ihr bewusst machen. Diesen Bruch ihr bewusst machen, der zwischen Maria, der Sünderin wie wir, und dem Herrn der Herrlichkeit Jesus besteht. Und Jesus sagt, ich muss hier sein. Ich muss mich um den Tempel kümmern. Ich muss mich um die biblische Wahrheit kümmern. Denn mein wirklicher Vater ist Gott. Und das war die Sensation in meines Vaters Hause. Das hatte keiner über den Tempel zu sagen gewagt. Das hatte Mose nicht zu sagen gewagt, als er die Stiftshütte als Vorschattung des Tempels bauen ließ. Das hat David nicht zu sagen gewagt, der den Plan des Tempelbaus entwickelte in meinem Hause meines Vaters. Das hat Salomo nicht gewagt zu sagen, der den Tempelbau dann ausführte. Das hat kein hoher Priester gewagt zu sagen, der im Allerheiligsten dient. Ich bin im Haus meines Vaters. Und der 12-jährige Jesus steht da und sagt dies mit einer kindlichen Eindeutigkeit und einer theologischen Bestimmtheit, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Verstehen Sie, wir müssen begreifen, was in dieser Szene geschieht. Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Und später wird er das dann über den Himmel sagen. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Johannes 14. Und jetzt sagt er, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Die verstehen das jetzt noch nicht. Aber das ist so schön. Maria hat nicht locker gelassen. Vers 51. Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und hat sie hin und her gewendet und darüber bestimmt gebetet, bis sie es verstanden hat. Aber Jesus weiß in diesem Moment ganz offensichtlich mit aller Klarheit, er ist der Sohn Gottes, wirklich. Es ist eben nicht so, dass ihm das später dann gewissermaßen angedichtet wurde oder dass irgendwann mal so eine Art Adoption stattgefunden hat. Nein, Jesus weiß es. Noch war er ein 12-jähriger Jugendlicher. Noch sollte er wachsen. Und zwar nicht im Schmelztiegel von Jerusalem, sondern im Schutz des beschaulichen Nazareth. Noch müssen Maria und Josef ihre elterliche Fürsorge für Jesus walten lassen. Noch braucht er offensichtlich auch den Schutzraum ihrer Familie. Noch war er ein wirkliches Kind. Aber, so sagt es der Ausleger David Gooding, sie hatten jetzt eine frühe Warnung bekommen. Und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Ihre einmalige Aufgabe würde ihr Ende finden. Und dann würde sie ihn ziehen lassen müssen. Sie musste ihn auf der Ebene rein menschlicher Beziehungen abgeben, damit sie ihn als Retter, Herrn und Gott annehmen konnte. Das war dieser Umschlag bei Maria. Sie musste ihn auf der Ebene rein menschlicher Beziehungen abgeben, damit sie ihn als Herrn und Gott annehmen konnte. Und liebe Leute, jeder, der Christ geworden ist, kommt auf seinem Weg zu Jesus irgendwann an diesem Punkt, wo mir der Bruch zwischen Jesus und mir glasklar vor Augen steht. Wo mir klar wird, ich passe nicht zu ihm. Ich stehe nicht einfach so neben ihm. Er ist nicht einfach so mein Menschenbruder, sondern er ist Gott und ich bin ein Sünder. Maria ist zu dem Zeitpunkt, der hier berichtet wird, noch nicht durch. Sie wird später dahin kommen. Aber sie ist zu dem Zeitpunkt noch nicht durch. Was sie zu dem Zeitpunkt erlebt auf der Reise von Jerusalem nach Nazareth, man kann Jesus kennen und ihn trotzdem noch nicht wirklich verstanden haben. Und darum am Schluss die bohrende Frage. Kennst du Jesus nur? Vielleicht, weil dir deine Eltern von Kind auf von Jesus erzählt haben. Und wenn sie das getan haben, danke ihnen dafür. Das ist eine unheimlich wichtige Voraussetzung. Aber kennst du Jesus nur? Oder hast du ihn wirklich verstanden? Das heißt, ist dir klar, dass es zwischen Jesus und dir einen tiefen, tiefen Bruch gibt? Dass er der Sohn Gottes ist, du aber ein verlorener Sünder. Ein Mensch, der durch sein ganz normales Leben, wie wir alle, dem allmächtigen Gott eine Frechheit ins Gesicht lebt, weil er ihn nicht so ehrt und liebt, wie es dem allmächtigen Gott mit seinem Anspruch unserem Leben gegenüber zustehen würde. Und du brauchst Jesus als deinen Retter. Und dieser Retter kann Jesus für dich nur deshalb sein, weil er wirklich Gottes Sohn ist. Und deshalb kannst du ihn nur zum Retter haben, wenn du ihn als diesen Sohn Gottes, wenn du ihn als wahren Gott, wie Johannes schreibt, auch wirklich anbetest. Und jetzt verstehen wir auch, warum die leiblichen Halbbrüder so große Probleme damit hatten, Jesus als den Sohn Gottes anzuerkennen. Überlegen Sie mal, wenn man Jahr für Jahr mit jemandem unter einem Dach zusammenlebt, mag er noch so liebevoll und vollkommen sein. Wenn man ihn als Jugendlichen kennt, wenn man mit ihm Woche für Woche zusammen Mittag gegessen hat, wie schwer muss es sein, zu diesem Bruch zu kommen, der doch unerlässlich ist, um Christ zu werden? Und darum kann das für uns so eine riesige Ermutigung sein, dass sogar Jesu Halbbrüder den Weg zur Bekehrung gefunden haben. Das ist so ein Wunder. als am Ende des Himmelfahrtstages der engste Mitarbeiterkreis damals zum Gebetstreff zusammenkommt, also schon nach Kreuzigung und Auferstehung, als da diese Kerntruppe der jungen Gemeinde zusammen ist. Da wird beschrieben, wer da zusammen ist in Apostelgeschichte 1, Vers 13 und 14. Da sind dann die Apostel dabei, außer Judas. Und dann heißt es in Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Jetzt sind sie dabei. Und was hatte sie überzeugt? Was hatte sie zu diesem heilsamen Bruch geführt? Von einem wissen wir es ziemlich genau, das ist Jakobus. Jakobus, ein Führer der frühen Gemeinde, der Verfasser des Jakobusbriefes, einer der frühen Märtyrer. Jakobus wurde dadurch überzeugt, lesen wir in 1. Korinther 15, weil er dem Auferstandenen begegnet ist. Und das war nötig für ihn, dass er begriff, mein Bruder, der da am Kreuz gestorben ist, der war wirklich nicht nur ein Mensch, der ist stärker als der Tod. Er war tot und jetzt plötzlich steht er mir wenige Tage so gegenüber, als wäre nichts geschehen. Er muss der Sohn Gottes sein. Und ich habe ihm Unrecht getan. Und er hat sich vor seinem ehemaligen Halbbruder als seinem Gott gebeugt. Ich komme zum Schluss. Halten wir das fest. Wir brauchen es, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Und das kann bis heute so passieren, was wir hier gesehen haben. Man kann sich der Nähe Jesu sicher sein und trotzdem ohne ihn unterwegs sein. Und das Zweite, man kann Jesus kennen und ihn trotzdem nicht verstanden haben. Und darum macht das sicher bei dir. Hast du Jesus wirklich verstanden? Du musst nicht alle komplizierten Einzelheiten über ihn kennen. Du musst nicht die letzten Details der Christuslehre bis ins Letzte erklären können. Da werden wir unser ganzes Leben lang dran lernen. Aber du musst wissen, dass er Gott ist und dass er gekommen ist als dein Retter und dass er gestorben ist am Kreuz für deine Schuld und dass er mit seiner Macht die grauenvolle Macht des Todes und der Schuld gebrochen hat. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Maria brauchte Zeit. Aber Maria ließ nicht locker, bis sie alles verstanden hatte, was nötig war zu verstehen. Und dann, am Ende, kommt nochmal eine Überraschung. Nachdem Jesus diesen Bruch deutlich gemacht hat, geht er einfach nochmal widerspruchslos mit. Der sündlose, vollkommene fügt sich noch einmal ein in die Zimmermannsfamilie. Er ehrt Gottes Schöpfungsordnung, wird Teil seiner Familie, Sohn seiner Eltern. Und dann steht hier und er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Aber er wusste schon damals, der allmächtige Gott ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Und 20 Jahre später wird er dann seinen öffentlichen Dienst antreten, wird die Wunder in einer Weise tun, wie das diese Welt nie vorher erlebt hatte und wird dann am Kreuz für unsere Schuld sterben. Und am dritten Tage auferstehen. Und dann wird alles darauf hinauslaufen, was Jesus selbst in diesen Tagen im Tempel gesehen hat. Dann wird er das Opferlamm werden, das unsere Schuld auf sich nimmt. Dieser Jesus ist unser Herr und unser Gott. Er verdient unsere volle Anbetung. Dieser Jesus verdient unsere Verehrung. Wie Johannes schreibt in Johannes 5, Gott will, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Es gibt nichts Größeres, als Jesus zu kennen und zu Jesus zu gehören. Und darum, liebe Gemeinde, wollen wir uns im besten Sinne um eine heilige Einseitigkeit bemühen. Jesus besser kennenlernen, das ist eine Lebensaufgabe. Und dann andere auf ihn hinweisen. Und der schönste Lohn, und damit schließe ich, der schönste Lohn wäre, wenn uns einmal jemand das Gleiche vorwerfen würde, wie es dem Pfarrer Wilhelm Busch passiert ist. Der war ja damals in einem Bergarbeiterbezirk als Pfarrer tätig und er erzählt dann, wie er wieder unterwegs ist. Und da grüßt ihn einer der Bergleute, ein Tag, Herr Pastor, und ich trat auf ihn zu und sagte, kennen wir uns? Er lachte, na klar, hab Sie schon oft sprechen hören. Und dann sagt er zu seinem Nebenmann, der da stand, also das ist also der Pfarrer hier, ein ganz ordentlicher Mann, nur naja, er hat leider einen kleinen Vogel. Und Wilhelm Busch fährt ein bisschen empört auf und sagt, was, ich habe einen Vogel, wie meinen Sie das? Aber der Bergmann geht einfach über seinen Einspruch weg und sagt, ja, so ein ganz ordentlicher Mann. Nur ihm hat einen Vogel. Er spricht immer von Jesus. Und Wilhelm Busch sagt, Mann, was Sie da sagen, das ist ja für mich, als wenn Sie mir einen Orden verliehen hätten. Ja, diese Ehre möchte ich haben. Er spricht immer von Jesus. Nur eins muss ich Ihnen sagen, ich habe diesen Orden leider gar nicht verdient. Wie oft habe ich dummes Zeug geschwatzt. Aber wissen Sie, Jesus ist es wirklich wert, dass man immer von ihm spricht. Sagen Sie mal, kennen Sie Jesus? Und da wandte sich der Bergmann lachend an seinen Nachbarn und sagte, siehste, jetzt fängt er schon wieder an. Lasst uns immer wieder anfangen. Amen. Lieber Jesus Christus, wir können nicht oft genug von dir sprechen und wir können nicht gründlich genug versuchen, dich zu verstehen. Herr, es ist so, so groß, so unfassbar, was du getan hast, dass du gekommen bist als kleiner Mensch. Und doch warst du in jeder Sekunde Gott und bist es und hast unsere Menschheit in deine Gottheit mit aufgenommen. Herr, wer kann das fassen? Und dein mächtiger Vater im Himmel, du hast deinen geliebten Sohn in diese Welt geschickt. Und hast ihn für uns diesen Weg bis zum Kreuz gehen lassen. Herr, wir stehen staunend davor. Und wir wollen es uns wirklich fest vornehmen als Gemeinde, dass wir auch in diesem Jahr alles daran setzen, dich immer besser kennenzulernen. Und dich zu ehren, Herr. Und unsere Liebe und Ehrfurcht dir gegenüber auch darin zu erweisen, dass wir dein Wort studieren, Herr. Und dass wir es tun, um auch anderen dann davon weiterzusagen, dass du lebst und dass sie dich brauchen. Und lass noch viele zu dir finden. Ja, lass uns deine Zeugen sein, bis wir einmal ganz bei dir sein dürfen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.